ARD Sounds.
Nach meinem ruhmvollen Namen, Kyklop, fragst du. Nun, so will ich offen ihn sagen. Niemand ist mein Name. Und niemand rufen mich immer Mutter und Vater und ebenso all meine anderen Gefährten.
Odysseus begibt sich ja in die Höhle des Zyklopen und wird dort mit seinen Gefährten zusammen eingesperrt und von Polyphen gefragt, wie er heißt, sagt er, niemand, ich heiße niemand. Und das heißt auf Griechisch Utis, U ist die Verneinung, so wie nicht im Deutschen. Und in bestimmten Sätzen tritt an die Stelle des U ein Mä und dann wird aus dem Utis ein Mätis. Und Mätis heißt im Griechischen nicht nur keiner, sondern auch List. Und wenn Polyphem dann von Odysseus geblendet ist, fängt er an, furchtbar zu brüllen und zu schreien. Und die anderen Zyklopen kommen, um ihm zu helfen und fragen, was ist los, Polyphem? Und Polyphem antwortet, niemand hat mich geblendet.
Was hat dich, Polyphem, nur so sehr überwältigt, dass du so durch die ambrosische Nacht laut schriest und schlaflos uns machtest? Dir treibt doch keiner der Sterblichen gegen den Willen die Schafe fort. Dich will keiner doch morden, listig oder gewaltsam. Aus der Höhle rief da ihnen zu Polyphemos, der Starke, Freunde, niemand will listig, nicht gewaltsam mich morden.
Eine der ganz großen Geschichten von den Anfängen Europas, zwischen dem 8. und dem 7. Jahrhundert vor Christus entstand die Odyssee. Das Epos von der Heimfahrt des Odysseus nach Ithaka nach dem Ende des Trojanischen Krieges. Und seitdem lässt uns die Odyssee nicht los und der Held in all seinen Widersprüchen wird fortwährend neu entdeckt. Jetzt in einem Kinospektakel im Spielfilm von Christopher Nolan. Im Podcast Buchgefühl gehen wir zurück zum alten Text. Nils Beindker sagt, willkommen. Unser Gast, Jonas Gretlein, ist Philologe und Historiker an der Universität Heidelberg und schreibt tolle, sehr erhellende Bücher über die antiken Geschichten und die Fragen, die sie uns heute im Abstand von Jahrtausenden noch eröffnen können. Warum faszinieren uns die Geschichten des Odysseus wieder und wieder? Liegt das allein an den Abenteuern des viel listigen, mythischen Helden oder hat es noch ganz andere Gründe?
Ich glaube, es ist sowohl die Form als auch der Inhalt. Homer ist ein sehr kunstvoller Erzähler. Er schildert unglaublich anschaulich. Und die Gesamtstruktur der Odyssee ist auch interessant. Die erstreckt sich nämlich über nur 41 Tage. Und trotzdem erhalten wir die ganze Geschichte von den Irrfahrten. Im Zentrum steht Odysseus, ein Held, der auszieht und nach 20 Jahren zurückkehrt, gerade noch rechtzeitig, um seinen angestammten Platz zu Hause wieder einnehmen zu können. Das ist natürlich faszinierend. Der erlebt Abenteuer, der wird auf den Prüfstand gestellt und kehrt dann doch zurück. Und damit liefert uns die Odyssee, glaube ich, ein Muster, mit dem wir auch unsere eigenen Erfahrungen bewältigen können. Wir sprechen ja nicht umsonst von einer Odyssee, wenn man eine lange Reise hinter sich hat und dann am Ende doch noch gut ankommt. Das ist natürlich auch das Befriedigende. Es steht ein gutes Ende da.
Wohl wahr. Sie haben der Odyssee ein schönes Buch gewidmet, laden ein zur Lektüre des großen Textes und beschreiben das auch einmal so schön als ein Gespräch mit Homer. Was weiß man denn über ihn, diesen Autor, Sänger aus der fernen Vergangenheit?
Leider wissen wir so gut wie gar nichts über Homer, obwohl es eine ganz reiche antike Überlieferung gibt. Es gab viele antike Städte, die den Anspruch erhoben, die Geburtsstadt von Homer zu sein. Aber schon die Tatsache, dass das so viele sind, zeigt, dass das nicht stimmen kann. Man kann vielleicht gar nicht von dem einen Dichter sprechen, sondern die Odyssee ist genau wie das andere homerische Epos, die Ilias, das Produkt einer langen mündlichen Überlieferung. Also ich würde da weniger an einen Dichter als an Sängergilden denken, die Dichtung von Generation zu Generation weitergegeben haben.
Bis sie dann jemand aufgeschrieben hat.
Auch das ist ganz umstritten, ob die Odyssee nur mit Hilfe der Schrift entstehen konnte oder ob sie wirklich das Resultat mündlicher Überlieferung ist. Also die deutschsprachige Forschung geht eher davon aus, dass die Schrift notwendig war. Die deutschen Professorinnen und Professoren können sich nicht vorstellen, dass ein so langes Epos, sind ja über 12.000 Verse, verfasst werden kann, ohne dass es aufgeschrieben wird. Und dem entgegen steht dann die anglophone Forschung, die den mündlichen Ursprung betont und die dann auch zahlreiche Vergleichseben aus anderen Kulturen heranzieht, um zu zeigen, dass ein so langes Epos auch in einer rein mündlichen Kultur entstehen kann.
Es sei auf jeden Fall auch eine schöne Vorstellung, dass es viele Stimmen sind, die in der Figur des Homer zusammenfinden. Die Odyssee, das zweite große Epos, das auf ihn zurückgeht, entstand, Sie haben das gesagt, Jonas Gretlein, auf Grundlage mündlicher Überlieferungen und ist trotzdem so genau gebaut. Die ersten Bücher erzählen von Telemachos, dem Sohn des Odysseus, der auf die Suche gehen will und auch soll nach dem verschwundenen Vater. Odysseus wiederum tritt überhaupt erst im fünften Buch zum ersten Mal in Erscheinung als Gestrandeter. Er geht dann an den Hof des Alkinoos auf der Phaiakeninsel und auch später erst beginnt er dort zu erzählen seine Abenteuer. Dann später die Heimkehr, der Mord an den Freiern, die Wiedererkennung durch Penelope. Das alles ist der Schluss. Was bedeutet diese genaue Architektur für die große Geschichte selbst?
Ja, ist ganz faszinierend, dass ein Epos, was so früh entstanden ist, wohl im 7. Jahrhundert vor Christus, eine so komplexe erzählerische Struktur hat. Und diese erzählerische Struktur, die Sie gerade so schön beschrieben haben,
na, das
ist
haben Sie gemacht.
Ich habe nur das effektvoll. Na, Sie haben das viel besser wiedergegeben, als ich das sehen könnte.
Nein,
das ist so effektvoll. Wir wollen ja eigentlich die Geschichte von Odysseus hören. Aber wir sind erstmal auf Ithaka und begegnen dort Penelope und Telemach. Telemach ist gerade so an der Schwelle der Mannbarkeit und leidet unter den Freiern, die sich breit gemacht haben am Hof seines Vaters. Penelope kann sich gerade noch der Freier erwehren, aber es zeichnet sich ab, dass sie bald einen von ihnen zum Mann nehmen muss. Und das steigert natürlich unsere Spannung. Und dann zieht Telemach auch aus. Und dann erst im fünften Buch kommen wir zu Odysseus. Eigentlich ganz am Ende seiner Irrfahrten. Er ist dort bei der Nymphe Kalypso gelandet, bis die Götter sich dazu entschließen, ihn jetzt endlich heimkehren zu lassen.
Das hat, glaube ich, auch 7 Jahre gedauert, oder?
Ganz genau, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und wenn wir an Odysseus denken, denken wir an den Zyklopen, denken wir an Skylla und Charybdis oder an die Sirenen. Und all diese Abenteuer lässt Homer Odysseus erzählen. Die erzählt er nicht selbst, sondern Odysseus kommt dann von Kalypso aus nach Scheria, der Insel der Phaiaken, und erzählt dort am Hofe des Königs Alkinoos seine Abenteuer in 3 Büchern.
Von dem Kyklopen lag neben dem Pferch ein mächtiger Knüttel, grün, von Olivenholz, geschnitten von ihm, ihn zu tragen, wenn er getrocknet. Wir schätzten ihn, als wir ihn sahen, nicht kleiner als den Mast eines 20-rudrigen Schiffs. Eines Schwarzen, eines Frachters, welcher des Meers großen Schlund überwindet. So groß war er an Länge, so groß an Dicke zu schauen. Zu ihm tretend, schlug ab ich ein Stück, so groß wie ein Klafter, legte es hin den Gefährten und gab Befehl, es zu schaben, und die machten es glatt. Und ich half und spitzte es oben zu und nahm es und glühte es an im lodernden Feuer. Und ich verwahrte es sorgsam. Unter dem Mist es verbergend, der in der Höhle verschüttet lag in gewaltiger Menge. Aber den anderen gebot ich, durchs Los dies entscheiden zu lassen. Wer es wagen sollte, mit mir den Pfahl zu erheben und ihm ins Auge zu bohren, wenn süßer Schlaf ihn befalle. Und das Los fiel auf die, die auch ich zu wählen mir wünschte, 4 an der Zahl. Und ich reihte mich ein unter sie als der 5. Abends kam er vom Weiden der Schafe, mit prächtiger Wolle. Und trieb gleich in die weite Höhle das füllige Kleinvieh, alles. Und keins ließ er draußen im hochumfriedeten Hofe. Sei es, dass er selbst drauf verfiel oder ihn ein Gott dazu antrieb. Hoch hob er dann den großen Felsblock und setzte davor ihn. Sitzend molk er darauf die Schafe und meckernden Ziegen. Alles ganz richtig. Und legte den Müttern unter ihr Junges. Aber als er seine Arbeit geschäftig hatte verrichtet, packte er wiederum 2 und bereitete sie sich zum Nachtmahl. Nah trat ich da heran und sagte zu dem Kyklopen, einen efeuhölzernen Napf dunklen Weins in den Händen: Da, Kyklop, trink den Wein. Jetzt, da du Menschenfleisch aßest, dass du erfährst, welch köstlichen Trank unser Schiff doch verwahrt hielt. Dir brachte ich ihn als Trankopfer her, ob du wohl aus Mitleid mich nach Hause entlässt. Doch du rast ja nicht mehr erträglich, Schnöder. Wie sollte denn künftig zu dir noch ein anderer kommen von den vielen Menschen, da nicht nach Gebühr du gehandelt? So sprach ich. Der nahm, trank ihn aus und freute sich riesig, diesen Süßtrank zu trinken, und wünschte von mir einen zweiten. Gib mir noch einmal gütig und sag mir auch deinen Namen, jetzt auf der Stelle, dass ich dir zur Freude ein Gastgeschenk gebe. Auch den Kyklopen trägt ja die nahrungsspendende Erde Wein aus fülligen Trauben, den ihnen Zeus Regen gedeihen lässt. Doch dieses hier ist ein Schluck aus dem Strom ambrosischen Nektars. So sprach er. Und ich reichte ihm nochmals den funkelnden Wein hin. Dreimal brachte und gab ich, und dreimal in seinem Stumpfsinn trank er ihn leer. Als der Wein ihm die Sinne hatte umnebelt, da sprach ich ihn denn an und sagte mit schmeichelnden Worten: Nach meinem ruhmvollen Namen, Kyklop, fragst du. Nun, so will ich offen ihn sagen. Gib du mir das Gastgeschenk, wie versprochen. Niemand ist mein Name. Und niemand rufen mich immer Mutter und Vater und ebenso all meine anderen Gefährten. So sprach ich. Er erwiderte gleich mir ohne Erbarmen: Niemand will ich als Letzten verspeisen von seinen Gefährten, doch die anderen zuvor. Das sei dir die gastliche Gabe. Also sprach er und lehnte zurück sich, fiel rücklings und lag dann seitwärts den feisten Nacken geneigt, und der Allesbezwinger packte ihn, der Schlaf. Und Wein schoss hervor aus dem Schlunde, samt den Brocken von Menschenfleisch, und er kotzte im Weinrausch. Und da stieß ich den Pfahl in den hohen Haufen von Asche, bis er sich darin erhitzte und stärkte durch Zuspruch allen Gefährten den Mut, dass keiner aus Furcht mir entwische. Doch als sich nun der Ölbaumpfahl bald im Feuer entzünden wollte, so grün er war und fürchterlich durch und durch glühte, trug ich ihn näher heran aus dem Feuer, und die Gefährten standen um mich, und mächtigen Mut hauchte ein uns ein Daimon. Diese ergriffen den Ölbaumpfahl, den am Ende gespitzten, rammten ihn in sein Aug, und ich, in die Höhe mich reckend, drehte. Wie wenn ein Mann einen Balken fürs Schiff mit dem Bohrer bohrt, und die anderen fassen beidseits und wirbeln ihn unten mit dem Riemen herum, und der Bohrer läuft immer beständig. So fassten wir den feuergespitzten Pfahl, und im Auge drehten wir ihn herum, und Blut quoll ums Holz, das erhitzte. Lider und Brauen versenkte ihm rundum völlig die Glut des lodernden Augensterns, dessen Wurzeln zischten im Feuer. Wie wenn ein Mann, ein Schmied, ein Doppel- oder ein Schlichtbeil eintaucht in kaltes Wasser, um dieses, welches gewaltig aufzischt, zu härten. Davon rührt ja die Stärke des Eisens. Grad so zischte sein Auge um den Pfahl, der aus Holz war vom Ölbaum. Grässlich laut brüllte er auf, und ringsum gellte der Felsen. Und wir stoben davon vor Entsetzen. Er aber riss sich aus dem Auge den Pfahl, der mit vielem Blute beschmiert war, schleuderte ihn dann fort von sich mit den Händen, wild tobend, und rief lauthals nach den Kyklopen, welche im Umkreis zwischen den windreichen Kuppen ihre Höhlen bewohnten. Und diese hörten sein Schreien und kamen von hier und von dort her, scharten sich um seine Höhle und fragten, was ihn bekümmere. Was hat dich, Polyphem, nur so sehr überwältigt, dass du so durch die ambrosische Nacht laut schriest und schlaflos uns machtest? Dir treibt doch keiner der Sterblichen gegen den Willen die Schafe fort. Dich will keiner doch morden, listig oder gewaltsam. Aus der Höhle rief da ihnen zu Polyphemos, der Starke: Freunde, niemand will listig, nicht gewaltsam mich morden. Ihm antwortend, sprachen sie drauf die gefiederten Worte: Wenn dir denn niemand Gewalt antut, der du ja allein bist, nun, einer zeusgesandten Krankheit ist nicht zu entrinnen. Du aber bete zu deinem Vater Poseidon, dem Herrscher. Also sprachen sie und gingen. Da lachte das Herz mir, wie sie mein Name prächtig genacht und der treffliche Einfall. Doch der Kyklop, unter Stöhnen sich windend in rasenden Schmerzen, schob mit den Händen tastend den Stein hinweg von der Öffnung, setzte sich selbst nun dorthin mit ausgebreiteten Armen, ob er wohl einen, der mit den Schafen zur Öffnung hinausschlich, könnte ergreifen. Er hielt mich im Herzen wohl für arg töricht. Aber ich überlegte, wie es weitaus am besten geschähe, dass ich für die Gefährten und für mich selbst eine Schonung fände vorm Tod. So wob ich alle Listen und Pläne, da es doch ums Leben ging, denn großes Übel war nahe. Folgender Plan erschien mir in meinem Sinn nun als bester. Männliche Schafe waren da, dichtfliesige, feiste, schöne und große, mit Wolle geschmückt im Farbton des Veilchens. Lautlos band ich die aneinander, mit biegsamen Ruten, drauf der Kyklop, der Riese sonst schlief, der Gesetze nicht kannte. Je drei zusammen. Das mittlere trug einen Mann. Doch die beiden anderen gingen beidseits und deckten so die Gefährten. Also trugen drei Hammel je einen Mann. Doch ich selber, denn da war ein Bock, der bei weitem Beste der Herde, griff den am Rücken und wälzte unter den zottigen Bauch mich und hing so und ins ungeheure Geflock mit den Händen eingekrallt, hielt ich eisern mich fest mit standhaftem Mute. So erwarteten seufzend wir da das göttliche Frühlicht. Als in der Frühe Eos erschien mit rosigen Fingern, stürmten alsbald die männlichen Schafe hinaus auf die Weide, während die weiblichen, ungemolken, blökten im Ferche, denn ihre Euter strotzten. Ihr Herr, zermartert von schlimmen Schmerzen, tastete ab den Rücken von sämtlichen Schafen, so wie sie aufrecht dastanden. Doch das gewahrte der Tor nicht, dass wir unter der Brust der Wollschafe hingen gebunden. Aber zuletzt von den Schafen schritt aus der Öffnung der Schafbock, von der Wolle belastet und mir, der ich angestrengt nachsann. Ihn abtastend sprach zu ihm Polyphemus der Starke: »Lieber Widder, was eiltest du bloß durch die Höhle als letzter von all den Schafen? Du trottest doch sonst nicht hinter der Herde, sondern als erster zwickst ab du die zarten Blüten des Grases, weit ausschreitend, gelangst als erster hin zu der Flüsse Strömung und trachtest als erster des Abends zum Stall heimzukehren. Jetzt aber bist du der Allerletzte? Geht so denn zu Herzen dir das Aug deines Herrn? Dies hat feig ein Mann mir geblendet, samt seinen Jammergefährten, die Sinne mit Wein mir bezwingend. Niemand, der, wie ich meine, noch nicht entrann dem Verderben. Könntest du doch empfinden mit mir und so wie ich sprechen, dass du mir sagtest, wo jener sich entzieht meinem Ingrim. Dann würde ihm das Gehirn in der Höhle hierhin und dorthin spritzen, nachdem er zu Boden geschmettert. Auch würde entlastet mir das Herz von dem Leid, das der Nichtsnutz niemand mir brachte.« Sprach's und ließ den Widder vorbei zur Öffnung hinausgehen. Als wir ein Stückchen weg von Hofraum und Höhle gekommen, löste zuerst ich mich selbst unterm Widder und drauf die Gefährten. Eilends trieben wir hin die Schafe, dünnschenklige, fette, oft uns rings umwendend, bis wir zum Schiffe gelangten.
Katja Bürkle, Schauspielerin aus München, las für uns die Geschichte der Begegnung mit Polyphem. Hier in der jüngsten Übersetzung der Odyssee von Kurt Steinmann, erschienen im Manesse Verlag. Die Geschichte ist eine der bekanntesten im großen Buch von Homer. Was macht sie so zentral?
Ja, Homer führt uns im 9. Buch mit dem Zyklopenabenteuer eine zentrale Eigenschaft des Odysseus vor, nämlich seine List. Odysseus begibt sich ja in die Höhle des Zyklopen und wird dort mit seinen Gefährten zusammen eingesperrt und von Polyphem gefragt, wie er heißt, sagt er: Niemand, ich heiße niemand. Und das heißt auf Griechisch Utis, U ist die Verneinung, so wie nicht im Deutschen. Und in bestimmten Sätzen tritt an die Stelle des U ein Mä. Und dann wird aus dem Utis ein Mätis. Und Mätis heißt im Griechischen nicht nur keiner, sondern auch List. Und Wenn Polyphem dann von Odysseus geblendet ist, fängt er an, furchtbar zu brüllen und zu schreien. Und die anderen Zyklopen kommen, um ihm zu helfen und fragen, was ist los, Polyphem? Und Polyphem antwortet, niemand hat mich geblendet. Daraufhin ziehen die Zyklopen natürlich ab. Das ist die eine Seite, dass sie wirklich den listigen Odysseus erleben, wie er einen körperlich überlegenen Gegner aufs Kreuz legt. Das andere, was die Episode so interessant macht, ist die Beschreibung der Insel, der Zyklopen. Wenn Odysseus und seine Männer anlegen, dann wird die Insel so beschrieben, wie jemand sie beschreiben würde, der sich überlegt, dort eine Siedlung anzulegen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Odyssee in einem Zeitraum entstanden ist, in dem die Griechen immer weiter in die Mittelmeerwelt ausgriffen und dort Siedlungen gegründet haben, Handel getrieben haben und so weiter. Und ich glaube, dass die Zyklopen-Episode auch eine Bewältigung, eine Auseinandersetzung mit den Erfahrungen ist, die die Griechen im Ausland der Mittelmeerwelt gemacht haben im 7. Jahrhundert.
Eben, es wäre so eine der Passagen auch, um eben diesen Mythos, der im Epos seine Gestalt findet, diese mythische Geschichte, die eben in Hexametern eine Form findet, auch zu befragen auf mögliche historische Hintergründe, eben diese frühe Geschichte der griechischen Kolonisation. Was ist darüber bekannt?
Also die Odyssee ist natürlich kein Geschichtsbuch, es gab sicherlich keinen Odysseus, aber trotzdem ist es ein sehr interessanter Spiegel der Entstehungszeit. Und früher hat man von der frühgriechischen Kolonisation gesprochen, von diesem Terminus hat man mittlerweile Abstand genommen, weil damit bestimmte Vorstellungen verbunden sind, die stark geprägt sind durch die frühneuzeitliche Kolonisation. Also dass es eine Zentrale gab, die wirklich Besitz ergreifen wollte von einem Land, und das war im 8. und 7. vorchristlichen Jahrhundert bei den Griechen nicht so der Fall. Das waren ganz verschiedene, unterschiedliche Bewegungen. Da gab es an einigen Stellen wohl Überbevölkerung und Leute sind ausgewandert. Da gab es Kaufleute, die Geld verdienen wollten. Da gab es ehrgeizige Aristokraten, die Abenteuer bestehen wollten. Und die sind alle ausgezogen in die Mittelmeerwelt und haben da natürlich verschiedene Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, in der Zyklopen-Episode wird so der Albtraum des griechischen Seefahrers nachgezeichnet, nämlich auf eine einheimische Bevölkerung zu treffen, die ihn nicht freundlich aufnimmt, sondern die sogar kannibalisch ist. Denn der Zyklop ist ja ein Kannibal, der frisst ja mehrere Gefährten des Odysseus.
Und insofern ist das eine Geschichte, in der eben auch die Gewalt, ja ohnehin ein großes Thema, auch in der Odyssee eine besondere Rolle spielt. Polyphem frisst 6 Gefährten des Odysseus und sein Geschenk für Odysseus besteht dann darin, dass dieser als letzter das Schicksal seiner Gefährten erleiden darf, was ja, wie wir wissen, nicht passiert. Und auch die Blendung Polyphems ist ein Gewaltakt. Inwiefern führt das auch zur großen Frage von Schuld? Sie ist ja für Sie auch generell sehr wichtig in diesem Text.
Ja, die Odyssee ist auch eine ganz subtile und komplexe Reflexion über ethische Fragen. Und dazu gehören Schuld und Gewalt dazu. Erstmal ist das Zyklopenabenteuer wichtig für die Irrfahrten. Denn Odysseus blendet Polyphem, entkommt dann auf sein Schiff und verrät Polyphem seinen Namen, sagt, wer er wirklich ist. Da wird Odysseus von seinem Stolz getrieben. Er möchte, dass sein Gegner weiß, wer ihn überlistet hat. Daraufhin verflucht Polyphem ihn aber und ruft seinen Vater, den Meergott Poseidon, an. Und Poseidon ist dann derjenige, der im Wesentlichen für die Irrfahrten von Odysseus verantwortlich ist. Also da brockt sich Odysseus selber die Irrfahrten ein. Interessant ist auch noch ein anderer Aspekt, wenn wir hier über Gewalt und Ethik sprechen. Odysseus erzählt das Polyphem-Abenteuer ja selber und er sagt, dass seine Gefährten ihn gewarnt haben. Die wollten eigentlich gar nicht in diese Höhle des Polyphem gehen, und da sagt sogar Odysseus in seiner Erzählung, es wäre aber besser gewesen, wenn ich auf sie gehört hätte. Und ganz am Ende der Odyssee, wenn er die Freier getötet hat und die Angehörigen der Freier sich versammeln und überlegen, was sie jetzt machen, kommt einer und erinnert daran und sagt, der Odysseus ist nicht nur schuld am Tod der Freier, der ist auch schuld am Tod seiner Gefährten. Und das finde ich interessant, weil Homer ja eigentlich ein Freund des Odysseus ist und ihn immer in gutem Licht darstellt. Aber es gibt auch diese Unterströmung, die zeigt, dass Odysseus durchaus ein problematischer Charakter ist.
Und gleichzeitig zeigt das ja auch, wie dieser große Text auch fortwährend immer wieder neu aufeinander Bezug nimmt. Ja? Also dass die Polyphem-Geschichte am späten Ende des Epos auch noch einmal aufgegriffen wird.
Ja, da gibt es ganz, ganz tolle Echos am Ende, unter anderem ein Vergleich. Homer bettet ja ganz viele Vergleiche in seine Epen ein und er vergleicht am Ende Odysseus, nachdem er die Freier umgebracht hat und blutbesudelt ist, mit einem Löwen, der gerade gefressen hat. Und dieser Vergleich greift einen anderen Vergleich aus dem 9. Buch auf. Da wird allerdings Polyphem mit einem Löwen verglichen. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob Odysseus wirklich so sehr viel anders als Polyphem ist.
Auch diese Episode, eine Geschichte von der Fahrt auf dem Meer, ist berühmt. Die Sirenen und ihr todbringender Gesang.
Als wir das Takelwerk bald auf dem Schiff vollständig gerichtet, saßen wir da. Und dieses lenkten der Wind und der Steuerer. Da sprach ich zu meinen Gefährten bekümmerten Herzens: Freunde, Not tut's, dass nicht einer allein oder zwei nur kennen die Sprüche, die Kirke mir kundtat, die herrliche Göttin. Drum verkünde ich sie euch, damit wir, sie kennend, entweder sterben oder ausweichen Tod und Verhängnis entkommen. Erstens gibt sie Befehl, der Sirenenstimme, der göttlich Redenden, Ja zu meiden und ihre blumige Wiese. Mich allein hieß sie die Stimme zu hören. Doch bindet dann mich mit schmerzlicher Fessel, dass unverrückt ich dort bleibe, aufrecht an den Mastschuh. Am Mast verknot man die Taue. Aber flehe ich euch an und befehle, ihr möchtet mich lösen, so sollt ihr alsdann in noch weitere Fessel mich zwängen. Redend tat ich so kund den Gefährten alles und jedes. Indes gelangte das gut gebaute Schiff schnell zur Insel beider Sirenen. Ein leidloser Fahrwind drängte es vorwärts. Plötzlich dann setzte der Wind aus, und windlose Stille des Meeres trat nun ein, denn ein Daimon brachte die Wogen zum Schlafen. Da standen auf die Gefährten und rollten die Segel zusammen, legten sie dann ins bauchige Schiff, und sich an die Riemen setzend, schlugen das Wasser sie weiß mit geglätteten Rudern. Ich aber schnitt eine große Scheibe von Wachs mit dem scharfen Schwert in kleine Stücke und knetete sie mit den Händen. Schnell erwärmte das Wachs sich, da starker Druck es dazu trieb, wie auch des Helios Strahl, des Herrn, des Hyperion Sohnes. Und nach der Reihe bestrich ich allen Gefährten die Ohren. Die aber banden im Schiff mich zugleich an Händen und Füßen aufrecht an den Mastschuh und machten am Mast fest die Taue, setzten sich dann und schlugen die graue See mit den Rudern. Aber als wir so nah, wie die Stimme trägt eines Rufers, eilig fahrend dahin, da entging jenen nicht, wie das schnelle Schiff in der Nähe erschien, und sie stimmten den hellen Gesang an. Komm, vielgepriesener Odysseus, du großer Stolz der Achaier, lege dein Schiff hier an, dass die Stimme du hörst von uns beiden, denn noch keiner fuhr hier mit dem schwarzen Schiffe vorüber, eh er die Stimme aus unseren Mündern, die süß tönt wie Honig, nicht hat vernommen. Vergnügt kehrt er heim und reicher an Wissen, denn wir wissen dir alles, wie viel Argaier und Troer in der weiten Troja erduldet nach göttlichem Willen, wissen, was alles geschieht auf der viele ernährenden Erde. So erklang ihre schöne Stimme. Mein Herz aber wollte mehr noch hören und hieß die Gefährten mich lösen durch einen Wink mit den Brauen. Die warfen nach vorn sich und ruderten weiter. Gleich erhoben sich da Eurylochos und Perimedes, schürten mich in noch weitere Fesseln und zogen sie straffer. Aber als wir an ihnen vorübergerudert und nicht mehr der Sirenen Stimme hörten und nicht mehr ihr Singen, nahmen die lieben Gefährten sich rasch ab das Wachs, das ich ihnen auf die Ohren gestrichen, und lösten mich aus den Fesseln. Aber als wir die Insel verließen, da sah ich auf einmal Dampf und großen Wogenschwall und hörte ein Dröhnen. Die aber fürchteten sich, ihren Händen entfuhren die Ruder, schleiften durch die rauschende Strömung. Das Schiff blieb dort stehen, weil sie die vorn spitzen Ruder nicht mehr mit Händen bewegten. Aber ich selber ging durch das Schiff und trieb die Gefährten an mit gewinnenden Worten, zu jedem Manne hintretend. »Freunde, wir sind doch bisher nicht unerfahren im Unglück. Dieses, das uns jetzt droht, ist gewiss nicht größer als damals, als der Kyklop mit starker Gewalt in der Höhle uns einschloss. Und selbst von dort verhalf mein Können, mein Rat und mein Denken, uns zu entkommen. Auch dessen hier werden wohl einst wir gedenken. Aber jetzt auf! Lasst uns alle es gleich tun, wie ich es sage, und schlagt mit den Rudern die tiefe Brandung des Meeres, sitzenbleibend an euren Dollen. Ob Zeus es vielleicht gibt, dass wir auch dieses Mal dem Verderben entfliehen und entgehen. Dir aber, Steurer, befehle ich so, und du prägst im Gemüte fest dir ein, da das Ruder du führst des bauchigen Schiffes. Dränge das Schiff heraus aus diesem Dampf und Gewoge, halt auf die Klippe zu, dass es nicht, ehe du es gewahr wirst, dir dorthin dann abtreibt und du uns stürzest ins Unglück. So sprach ich, und diese gehorchten schnell meinen Worten. Nicht mehr sprach ich von Skylla, der unabwendbaren Plage, dass die Gefährten mir nicht aus Furcht abließen vom Rudern und sich zusammengepfercht im Innern des Schiffes verkröchen. Und da vergaß ich nun der Kirke schmerzliche Weisung, dass sie mit Nachdruck mir befohlen, ich sollt mich nicht wappnen, sondern tauchte ein in die herrliche Rüstung, ergriff dann zwei lange Speere mit den Händen und stieg auf das Schiffsdeck vorne am Bug. Denn ich glaubte, dass aus ihrem Felsen dort Skylla Leid den Gefährten zu bringen, zuerst sich ließe erblicken. Aber ich konnte sie nirgendwo sehen. Mir wurden die Augen müde, derweil ich rings den dunstigen Felsen umspähte. Klagend fuhren wir so hinein in die Enge des Meeres. Hier die Skylla. Und drüben schlürfte die hehre Charybdis furchtbar wieder ein, das salzige Wasser des Meeres.
Odysseus bei den Sirenen und auf der Weiterfahrt zu Skylla und Charybdis, diesen fiesen Meeresungeheuern. Was verrät diese Passage über die Figur des Odysseus, getragen vom Wunsch, nach so langer Zeit nach Hause zu kommen?
Hier begegnen wir einem sehr, sehr neugierigen Odysseus. Er ist gewarnt worden vor den Sirenen. Kirke hat ihm gesagt, dass wer den Gesang der Sirenen hört, ihnen erliegt. Er bleibt dort am Gestade, bis er stirbt und verrottet und nur noch die Gebeine dort liegen. Odysseus ist aber trotzdem ganz neugierig und schmiert deswegen seinen Gefährten Wachs in die Ohren, sodass sie nichts hören können, und lässt sich selber an den Mast seines Schiffes fesseln, sodass er, auch wenn die Sirenen ihn locken, dem nicht folgen kann, sondern im Schiff bleibt und trotzdem den Gesang der Sirenen hören kann. Also hier haben wir einen neugierigen Odysseus, und es ist eine ganz faszinierende Episode, die auch in der Antike viel rezipiert wurde. Also beispielsweise christliche Autoren haben später in Odysseus am Mast ein Bild von Jesus Christus am Kreuz gesehen.
Jonas Gretlein, in der Odyssee sind die Götter und ihre Entscheidungen zentral für den Fortgang der Geschichte. Wir haben das ja schon an der Polyphem-Geschichte gespiegelt. Es sind die Interventionen der Götter, die über den Weg von Odysseus entscheiden. Er ist ja auch der Einzige, der überhaupt zurückkehrt nach Ithaka. Alle anderen, die einst mit 12 Schiffen aufgebrochen sind nach Troja, kommen im Laufe dieser Rückkehr ums Leben. Wäre denn diese Geschichte denkbar ohne diesen großen göttlichen, man könnte vielleicht auch sagen theologischen Hintergrund?
Im Epos sicher nicht. Sehr spannend finde ich, dass sich die modernen Adaptionen der Odyssee oft schwer tun mit dem sogenannten Götterapparat, also mit dieser zweiten Handlungsebene, der Handlung in der Welt der Götter. Die spielt beispielsweise im Film Troy von Peterson keine Rolle. Auch im Film von Pasolini, Die Rückkehr nach Ithaka, spielen die Götter keine Rolle. Und ich bin sehr gespannt, wie Christopher Nolan das in seinem Film handhaben wird. Und die Götter sind sehr komplex in der Odyssee. Auf der einen Seite haben wir wir den Gedanken der Gerechtigkeit, dass die Götter ein falsches Verhalten bestrafen. Zugleich sind die Götter aber auch unberechenbar.
Genau, das stimmt. Haben ja recht menschliche Eigenschaften zu teilen.
Genau, die sind wütend. Genau, die sind genau wie die Menschen, gucken sich das Lustspiel auf der Erde an, erfreuen sich daran. Beispielsweise ist eine Frage, ob Poseidon, wenn er Odysseus auf seine Irrfahrten schickt, ihn bestraft für ein Fehlverhalten oder ob es eher darum geht, dass ein Gott beleidigt ist, weil er in seiner Ehre verletzt wurde. Da hat es einer gewagt, seinen Sohn zu blenden und deswegen muss er sich an ihm rächen. Also da wäre die Frage, ist das eine Strafe oder ist das eine Rache, die Poseidon an Odysseus übt?
Und beständig werden ja auch diese großen Fragen im Text aufgegriffen und ja zur Auseinandersetzung uns weitergegeben. Auch mit der Heimkehr nach Ithaka ist eine große Frage verbunden. Odysseus wird von Athene, also göttlich, in einen Bettler verwandelt und die Odyssee ist noch nicht zu Ende. Es folgt ja dann dieses so heftige Blutbad, die Tötung der 108 Freier, aber auch von Menschen aus ihrem Umfeld, etwa auch Mägde am Hof, ein Massenmord, wie Sie auch schreiben, Jonas Gretlein. Inwiefern ist das auch sozusagen ein großes ethisches Problem, das eben im Zuge dieser Rückkehr dann verhandelt wird?
Interessant ist, wie Homer das darstellt. Auf der einen Seite stellt er es als die gerechte Strafe dar. Er betont bereits in seinem Proem, in den ersten Versen, dass die Freier Frevler sind und dass sie sich am Besitz des Odysseus vergriffen haben. Odysseus scheint hier also gerecht zu handeln, wenn er sie umbringt, aber es gibt auch Passagen, die da durchaus einen kritischen Blick darauf werfen. Eine habe ich schon erwähnt, das ist eine Rede in der Versammlung der Angehörigen der Freier, die darüber beraten, was sie jetzt machen sollen.
Wie man auch mit Odysseus verfährt, nicht? Also wie man, genau. Also wird er schuldig gesprochen, hat das Konsequenzen, genau?
Ja, mehr als die Hälfte der dort Versammelten beschließt, an Odysseus Rache zu nehmen. Und es gibt eine zweite interessante Szene, das ist die Einkehr der getöteten Freier in der Unterwelt. Dort sieht Agamemnon dann die Schatten der Helden, die ankommen und sinniert darüber, wer das denn sein könne. So viele herausragende junge Männer. Gab es da einen Krieg? Gab es da eine Naturkatastrophe? Und da in dieser Szene wird deutlich, dass Odysseus eine ganze Generation junger Männer aus Ithaka und den anderen Inseln umgebracht hat, dass er die wirklich ausgelöscht hat. Also da sehen wir den Preis, den die Rückkehr des Odysseus für die Gemeinschaft hat.
Und auch da wird er deutlich für die Gesellschaft, in deren Zeit dieses Epos entstanden ist, geht eine Lösung auch nicht ohne den Spruch der Götter. Also es ist ja auch in anderen Stoffen immer diese göttliche Intervention, die dann auch sozusagen das Gesetz der Rache durchbrechen kann. Wie wichtig ist hier auch sozusagen der göttliche Ratschluss am Ende?
Das ist ganz faszinierend. Der Konflikt droht zu eskalieren. Die Angehörigen der Freier begegnen Odysseus im Feld. Es beginnt eine Schlacht. Und wenn es ihnen jetzt gelänge, Odysseus umzubringen, dann müssten die Angehörigen und die Freunde von Odysseus ihrerseits wiederum Rache nehmen und es würde sich ein Kampf ad infinitum entspinnen. Und dieses Gesetz der Vendetta kann nur durch göttliche Intervention durchbrochen werden. Und das ist in dem Fall die Intervention von Zeus und Athene, die eine Amnestie verordnen. Und das Besondere dieser göttlichen Intervention kommt auch lexikalisch zum Vorschein. Zeus gebraucht nämlich für dieses Vergessen, was er anordnet, ein Wort, was in der gesamten altgriechischen Literatur nur an dieser einen Stelle auftaucht. Das ist die Ekläsis, ein Vergessen. Sozusagen die Einzigartigkeit dieser Amnestie drückt sich in einem Wort aus, was nur an dieser Stelle gebraucht wird. Also Homer hat da offensichtlich die Notwendigkeit gespürt, die Besonderheit dieser Versöhnung auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen.
Eine andere wichtige Frage im Nachdenken über Ethik wäre auch die des Umgangs mit Fremden, thematisiert er etwa in der Begegnung des zum Alten verwandelten Odysseus mit Eumaios, dem Schweinehirten in Ithaka, eine von mehreren Stellen, bei denen ja diese Frage thematisiert wird und eben auch ein Thema, das hineinführt, mitten in unsere Zeit. Inwiefern ist das auch eine der großen Fragen der Odyssee, wie man dem Fremden begegnet?
Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, die für die Griechen auch besonders dringlich war vor dem Hintergrund ihres Ausgreifens in die Mittelmeerwelt. Wir haben ja bereits über den Zyklopen gesprochen. Das sind sozusagen die, die den Fremden verspeisen. Auf der anderen Seite haben wir dann bei den Irrfahrten die Phäaken, die Odysseus gastfreundlich aufnehmen. Und Odysseus selber erlebt dann wieder Aufnahme bei Eumaios. Das ist der Schweinehirt, der selber auch unter den Freiern leidet, der da keinen festen Platz mehr am Hof hat, dem es selber nicht so gut geht und der trotzdem Odysseus aufnimmt und ihn bewirtet. Und es gibt eine Kontrastfigur in der Odyssee zum Schweinehirten, das ist der Ziegenhirt, Melanthios. Der ist ganz anders, der wird ganz anders gezeichnet.
Aber eben Eumaios gibt ihm, von dem er auch überzeugt ist, dass es wichtig ist, dem Fremden eben zu begegnen.
Genau, und er weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er Odysseus vor sich hat. Er sieht nur einen alten, verlausten Bettler und nimmt den auf und bewirtet ihn. Und dahinter verbirgt sich ein Gedanke, der in der griechischen Antike grundsätzlich wichtig war. Die Frage, ob der oder die, die an meine Tür klopft, nicht vielleicht eine Göttin oder ein Gott ist. Die will man natürlich nicht abweisen, denn ansonsten würde man dafür bitter bestraft werden.
Aber Odysseus ging den rauen Fußpfad vom Hafen zwischen den Kuppen hinauf zum waldigen Platz, wo Athene ihm gewiesen den göttlichen Hirten, der ihm am besten für sein Hab und Gut sorgte unter Odysseus' Gesinde. Der passte gerade sich an Sandalen an seine Füße, Rindshaut von schöner Farbe schneidend. Die anderen waren fortgegangen nach hier und nach dort mit den Herden der Schweine. Drei. Den vierten hatte zur Stadt er geschickt, weil er musste, um einen Eber zu bringen den übergewaltigen Freiern, dass sie ihn stachen und ihre Begierde stillten am Fleische. Plötzlich erblickten Odysseus die scharf anschlagenden Hunde, und sie gaben laut und rannten herbei. Doch Odysseus setzte gewitzt sich hin, und es fiel der Stab aus der Hand ihm. Schmählichen Schmerz hätte er beim eigenen Gehöft fast erlitten. Aber der Sauhirt setzte rasch nach mit pfeilschnellen Schritten und durchstürmte das Hoftor. Das Leder entglitt seinen Händen. Laut rief die Hunde er an und scheuchte sie hierhin und dorthin mit einem Hagel von Steinen und sprach dann zu seinem Gebieter: »Alter, wahrlich, um Haaresbreite hätten die Hunde jetzt dich zerrissen im Nu. Und du hättest mit Schimpf mich begossen? Und mir gaben die Götter genug schon Schmerzen und Seufzer. Denn um den göttergleichen Gebieter mich härmend und jammernd sitze ich da. Und ziehe auf die gemästeten Eber, andern zum Schmausen, derweil er vielleicht nach Speise sich sehnend hin durch Land und Stadt irrt von anders sprechenden Menschen, wenn er noch irgendwo lebt und schaut die Strahlen der Sonne. Aber nun folge mir, Alter. Wir gehen in die Hütte, damit du, hast du dann an Brot und Wein dich von Herzen gesättigt, selber auch sagst, woher du bist, wie viel Leid du ertragen.« Sprach's und ging in die Hütte voran, der göttliche Sauhirt, führte hinein ihn, bot Platz und schüttete auf dichtes Laubwerk, breitete drüber das Fell einer wilden, zottigen Ziege, groß und dicht, seine eigene Betteinlage. Odysseus fand am Empfang Gefallen und sprach und sagte die Worte: »Mögen Zeus und die anderen unsterblichen Götter dir geben, Fremder, was du am meisten dir wünschst, weil du herzlich mich aufnahmst.« Ihm antwortetest du drauf und sagtest, Sauhirt Eumaios: »Fremder, nicht recht wär's von mir, und käme ein Geringerer als du bist, zu missachten die Fremden. Denn unter Zeus' Schutz stehen alle, Fremde wie Bettler. So klein sie auch ist, es kommt doch mit Liebe unsere Gabe. Denn dies ist das Los der Knechte, das steht, sie leben in Angst, wenn über sie die Jungen gebieten als ihre Herren. Doch dem unterbanden die Götter die Heimkehr, der mir sorglich Liebes getan und Besitztum gegeben hätte, ein Haus, ein Stück Land und eine umworbene Gattin, so wie es ein gütiger Herr seinem Diener gibt, der für ihn sich viel abgemüht und dessen Werk eine Gottheit gemehrt hat. Also mehrt sich auch mir dieses Werk da, dem treu ich obliege. Drum hätte reichlich der Herr mich belohnt, wäre hier er gealtert. Aber er ging zugrund. O wäre doch Helenas Sippe knielings zugrunde gegangen, da fielen die Knie sie gelöst hat. Denn auch jener zog, Agamemnons Ehre zu wahren, Ilion zu, dem Rosse berühmten, zum Kampf mit den Troern.
Die Geschichte der Heimkehr des Odysseus ist hier noch lange nicht zu Ende. Und auch die Geschichte der Auseinandersetzung mit der Odyssee findet kein Ende. Es gibt die Neuverfilmung von Christopher Nolan mit Matt Damon in der Hauptrolle. Im vergangenen Jahr hat die Schriftstellerin Ulrike Dresner in einem Post-Epos Penelope und andere Frauen aus der Odyssee auf eine große Schiffsreise geschickt. Gehört das auch zur besonderen Wucht des Textes, dass er so viel Anlass für Neuerkundungen bietet?
Ja, ich glaube, das zeigt das große Potenzial des Textes, der uns immer noch in seinen Bann schlägt und dazu auffordert, ihn neu zu erzählen. Es ist ja interessant, dass all diese Adaptionen, die Sie genannt haben, sehr verschieden sind. Also Ulrike Dresners Postepos ist emphatisch feministisch. Da wird aus der Perspektive von Penelope und den Frauen neu und anders erzählt. Das ist eine radikale Wiedererzählung. Ich vermute, dass Christopher Nolan in seinem Film doch auch einen Hollywood-Film erzählt, nämlich die Rückkehr eines großen Helden.
Ja, auch eine Version der Geschichte, genau. Und sicherlich auch mit viel Pathos und mit viel großer Leinwand. Aber Sie sagen ja auch immer wieder, Jonas Gretlein, die Odyssee ist beständig auch eine Erzählung über das Erzählen selbst, über die Macht des Erzählens, über die Möglichkeiten zu erzählen. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, dass uns dieser Stoff wieder und wieder fasziniert und wir wieder und wieder das forterzählen wollen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dieser Akt des Erzählens, in dem wir uns die Odyssee aneignen, bereits im Epos ausgiebig reflektiert wird. Homer lässt ja Odysseus selbst seine Abenteuer erzählen. Odysseus kann erst nach Ithaka zurückkehren, nachdem er seine so traumatischen Erfahrungen erzählerisch bewältigt hat. Da steckt, glaube ich, auch ein bisschen Psychologie dahinter. Der ist traumatisiert und muss das jetzt erzählerisch bewältigen. Dann haben wir natürlich mehrere Barden, die in der Odyssee auftreten und von der Vergangenheit singen. Also wir haben ein Epos, in dem Barden eben wiederum erzählen. Und wir haben im zweiten Teil der Odyssee auch Odysseus als Lügner. Odysseus tritt ja inkognito auf und verbirgt seine wahre Identität hinter verschiedenen Identitäten, die er jeweils ganz geschickt an seine Gesprächspartner anpasst. Und all diese Erzählungen zusammen ergeben ein faszinierendes Prisma für das, was Erzählen sein kann und für das, was Erzählen bewirken kann.
Und Sie erinnern an einen Leser des Epos, an den wir auf die Odyssee blickend vielleicht gar nicht zuerst denken oder ihn nicht zuallererst vor Augen haben. Primo Levi in seinen Berichten über das Überleben von Auschwitz, darunter ist das ein Mensch, beruft sich Primo Levi auf diese alte Geschichte. Was bedeutet sie ihm?
Ja, ich finde das ganz faszinierend, dass Primo Levi in verschiedenen seiner Bücher immer wieder auf die Odyssee zurückkommt. Teilweise direkt auf die Odyssee, teilweise über Odysseus bei Dante. Und die Bedeutung der Odyssee hat auch mehrere Ebenen für ihn. Dass zuerst einmal der Abenteurer und der Leidende, dem es gelingt, seine Identität zu bewahren und zu behaupten. Das ist so etwas wie ein Modell für Primo Levi, der ja in den Konzentrationslagern war und selber furchtbares Leid erlebt hat. Aber Primo Levi bezieht sich auch auf Odysseus, den Erzähler. Also Odysseus ist nicht nur ein Modell für ihn als Häftling im Konzentrationslager, sondern auch ein Bild für ihn als jemand, der von seinen Erfahrungen erzählt.
Und vielleicht auch jemand, der ihm mit diesem so traumatischen Erlebten auch Sinn geben kann, vielleicht etwas innere Hoffnung geben kann, das Erlittene zu ertragen, oder?
Ja, das finde ich faszinierend, dass Odysseus natürlich ein Modell ist, das er heranzieht, um Sinn zu stiften. Zugleich macht Primo Levi aber auch immer deutlich, dass es nicht zu einer vollen Deckung zwischen Odysseus und ihm kommt, dass man beispielsweise den Polyphem nicht einfach vergleichen kann mit den deutschen Nationalsozialisten, die die Konzentrationslager betreiben. Das finde ich auch spannend. Also in einigen Szenen hat er keinen direkten Zugang mehr zur Odyssee. Also an einer Stelle beschreibt er, wie er einem jungen Elsässer versucht, Dantes Beschreibung von Odysseus nahezubringen. Und da verzweifelt Primo Levi, weil er merkt, er kennt den Text gar nicht mehr. Es ist nur noch ein sehr, sehr gebrochener Zugang. Und trotzdem ist es ihm ganz wichtig, diese Erfahrung in der Beschreibung von Dante dem jungen Elsässer weiterzugeben.
Ein Streifzug durch die Odyssee mit Jonas Gretlein, Philologe und Historiker an der Universität Heidelberg. Seine Bücher erscheinen im Beck Verlag, darunter Die Odyssee, Homer und die Kunst des Erzählens und ganz neu Prometheus, die Macht eines Mythos, von der Antike bis zu Elon Musk. Die Übersetzung der Odyssee, aus der Katja Bürkle hier gelesen hat, stammt von Kurt Steinmann und ist im Manesse Verlag erschienen. Die Gefährten von Katja Bürkle bei der Aufnahme, Irene Schuck in der Regie und Stefan Oberle in der Technik. Mit freundlicher Genehmigung von Manesse dürfen wir die Passagen präsentieren im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Jeden Freitag neu in ARD Sounds. Ich bin Nils Beindker, danke fürs Begleiten und viel Freude bei weiteren Abenteuern mit Odysseus.
Sounds.
Denn jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Die Odyssee neu erzählt von Maike Rötzer. Wie verändert sich die Geschichte, wenn man den Blick von Odysseus auf Penelope, Athene, Kirke, Kalypso oder Nausikaa richtet? Maike Rötzer zeigt, dass diese Figuren weit mehr sind als Nebenrollen. Sie handeln, entscheiden und prägen das Geschehen auf ihre eigene Weise. Dabei fragt die Nacherzählung auch, welche Spielräume Frauen in der von Männern dominierten Welt der Antike hatten und eröffnet so eine neue Perspektive auf das berühmte Epos. Alle Folgen gibt's in der ARD Sounds App und ich verlinke das Hörbuch auch noch einmal in den Shownotes dieser Folge. Viel Spaß beim Reinhören.
Die ganze Welt im Ohr. Willkommen bei Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher.
Jede Woche ein neuer literarischer Aufbruch, ob historische Expeditionen oder moderne Roadtrips. Unsere Geschichten stillen Fernweh, erzählen vom Unterwegssein und vom Ankommen.
Erleben Sie Abenteuer aus vergangenen Zeiten, entdecken Sie unbekannte Orte und begegnen Sie faszinierenden Menschen. Vorgelesen von großen Stimmen. Jetzt Podcast merken und loshören. Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher in ARD Sounds.